Wir haben hohes Maß an Unsicherheit. Wir haben einen unglaublichen Druck, oder viele Menschen haben einen unglaublich hohen Druck durch das Arbeitsumfeld. Die Frage ist, wie schaffen wir es, mit all dem innerlich nicht nur stabil und gesund zu bleiben, sondern auch langfristig leistungsfähig? Wenn wir zu oft oder zu lange in solchen Stressreaktionen sind, dann verändert sich etwas in der Biologie unseres Körpers und auch in der Art und Weise, wie unser Nervensystem und unser Gehirn arbeitet. Also das Gefühl von Verbundenheit in stressigen Situationen ist ein wunderbares Gegenmittel gegen Übererregung. Ganz, ganz rein neurobiologisch. Ein Verbundenheitsgefühl sorgt für eine Ausschüttung von Oxytocin. Das Oxytocin legt sich auf die Amygdala. Die Amygdala beruhigt sich und eine geringere Amygdala-Aktivität hat eine geringere Ausschüttung von Cortisol zur Folge, idealerweise.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ja, dann herzlich willkommen bei uns im Podcast nochmal, Sebastian. Wir hatten uns ja schon mal vor ziemlich genau 2 Jahren hier getroffen bei uns im Podcast und ich freue mich, dich wiederzusehen. Wirklich jetzt auch genau 2 Jahre nicht gesehen und nicht gehört und ich bin total gespannt auf das Thema Stress, ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigt hast in der letzten Zeit und ja, ich würde gern das Thema mal von allen Seiten beleuchten und auch insbesondere hingucken, wie können wir gut und gesund mit Stress auch umgehen.
Sehr gerne. Schön, euch beide wiederzusehen.
Ja, total schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Vor allem dein Thema mit der Gehirngerechtigkeit und dem Neuroleadership und dem das gute Arbeiten oder gehirngerechte Arbeiten habe ich tatsächlich sowas von umgesetzt oder auch noch mal ganz tief bin ich da reingebohrt. Weil das Thema sehr, sehr spannend ist. Und das Thema ist, glaube ich, das nächste sehr spannende Thema. Und ich freue mich
Ja,
total.
so,
Herzlich
sehr
willkommen.
gerne. Danke, danke. Dann legt mal los. Wo wollen wir anfangen?
Ja, ich fände es gut, wenn wir erstmal so einen Überblick bekommen. Wie ich gehört habe, hast du dich sehr intensiv auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Na, das Thema aus der körperlichen Sicht, aber auch aus Nervensystem und geistlicher Sicht sich angeguckt. Und ich fände es, glaube ich, sinnvoll für unsere HörerInnen, erstmal so einen Überblick zu bekommen, wie bist du an das Thema rangegangen und aus welchen Blickwinkeln hast du drauf geguckt, dass wir erstmal so einen groben Einflug in das Thema machen als Umrandung sozusagen und dann können wir gemeinsam gucken, wo wollen wir tiefer eintauchen.
Okay, ja, sehr gerne. Vielleicht so ein ganz bisschen über die Historie der letzten Jahre. Ich habe ja vor 4 Jahren das vorletzte Buch veröffentlicht, Leben mit Hirn, in dem es ganz viel darum geht, wie schaffen wir es in so herausfordernden Situationen innerlich stabil zu bleiben. Und das war, in diesem Buch ging es noch viel um die Frage, wie, mit welchen geistigen Methoden komme ich mit dem, was um uns herum geschieht, ganz gut klar. Und wir sind auch so ein bisschen in so diese Ebene reingegangen, wie schaffe ich es auch, mein eigenes Nervensystem zu regulieren. Also es ging ganz viel um dieses Thema Neuroresilienz. Und ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass die Arbeit mit dem Geist und dem Nervensystem unglaublich wichtig ist und zugleich es noch eine Ebene gibt, die genauso wichtig ist, noch mit anzuschauen. Und das ist die Ebene des Körpers. Und daraus ist das letzte Buch entstanden, was ich in den vergangenen 2 Jahren gemeinsam mit einem Arzt hier aus Hannover geschrieben habe, Dr. Stefan Bortfeld. Und in dem Buch geht es so um die wesentliche Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir immer älter werden? Also der Lifespan wird immer größer, aber die Zeit, die wir gesund leben, der sogenannte Health Span, wird immer kürzer. Also wir leben länger, aber werden immer früher krank. Und wenn man quasi das Wissen dieser beiden Bücher zusammenträgt, dann ergibt sich im Grunde genommen so ein ganz schöner Überblick, nämlich wann immer wir mit Mit den Herausforderungen, die wir heute alle so erleben, und wir alle haben wahnsinnig viele Herausforderungen. Wir haben aktuell, wenn wir uns in Deutschland umschauen, haben wir natürlich eine sehr angespannte wirtschaftliche Situation. Wenn wir uns geopolitisch anschauen, ist es eine sehr angespannte geopolitische Situation. Während wir gerade sprechen, sind wir im dritten Jahr, in der dritten Woche des Irankriegs. Wir haben hohes Maß an Unsicherheit. Wir haben einen unglaublichen Druck. Oder viele Menschen haben einen unglaublich hohen Druck durch das Arbeitsumfeld. Die Frage ist, wie schaffen wir es, mit all dem innerlich nicht nur stabil und gesund zu bleiben, sondern auch langfristig leistungsfähig? Und im Grunde genommen macht es Sinn, sich so auf der einen Seite so die Ebene des Geistes anzuschauen, dann die Ebene des Nervensystems und des Gehirns und dann die dritte Ebene des Körpers. Und im Grunde genommen könnte man sagen, dass es so drei Arten von Reaktionen gibt. Also es gibt einmal so eine gesunde Reaktion, wie wir mit Stress umgehen. Das kann sowas sein, wie wir es jetzt gerade hatten. In der Vorbereitung zu unserem Zoom-Call hatte einer von uns ein technisches Problem. Das ist ein kurzzeitiger Stress, oder dann ist man vielleicht ein bisschen mehr genervt. Was in diesem Moment passiert, das Gehirn geht in eine leichte Übererregung. Der Geist verengt sich ein bisschen, man wird vielleicht ein bisschen gereizter, denkt sich, warum funktioniert irgendwie mein Zoom gerade nicht? Bei anderen Menschen ist es sowas wie vielleicht ein Konflikt mit dem Arbeitskollegen, bei Dritten ist es vielleicht sowas wie eine kurze Deadline, die man plötzlich bekommt, die man erreichen muss. Also wir kennen alle so Stressoren, die auf uns einwirken, die dazu führen können, dass unser Geist sich so ein bisschen einengt. Und das hat was damit zu tun, dass auf der Nervenzell-Gehirnebene ein Bereich nicht mehr so richtig gut funktioniert. Den finden wir direkt hinter unserer Stirn, der sogenannte präfrontale Kortex. Der gerät in so akuten Stresssituationen gerne in eine Überregung. Und dann haben wir ja nicht mehr zu viel Zugriff auf die neuronalen Netzwerke, die da verborgen sind. Sowas wie Impulskontrolle. Sowas wie Empathie. Also, ne, erinnert euch mal, wie das ist, wenn man sich mit jemandem streitet, dann kann man nicht besonders empathisch nachvollziehen, wie es dem gerade geht. Warum? Weil man mitten im Streit einfach auch in so einer Überregung ist und das neuronale Netzwerk für Empathie kann gerade nicht mehr so gut handlungsableitende Muster herstellen. Es kann aber auch sowas sein wie vorausschauende Handlungsplanung und all solche Dinge. Und das ist das, was quasi auf einer neuronalen Ebene passiert. Das hat Auswirkungen auf den Geist. Und was auch geschieht, ist, dass wir in solchen Momenten auch körperlich reagieren. Herzschlag geht hoch, Blutdruck steigt vielleicht ein bisschen. Manche Menschen fangen vielleicht ein bisschen an zu zittern, weil die Muskeln so angespannt sind. Das sind ganz normale Erlebnisse, die wir alle haben. Und sobald der Stressor vorbei ist, regulieren wir uns für gewöhnlich wieder runter. Also stell dir vor, du hast einen richtig großen Streit mit einem Arbeitskollegen, Tim, und bist du richtig sauer und dann löst sich das Ganze auf, dann gehst du vielleicht noch einen Kaffee trinken, danach ist gut. Oder spätestens nach einer Nacht drüber schlafen, das ist alles gut. Das sind so normale Stressreaktionen, die wir alle kennen. Das Problem ist nur, wenn wir zu oft oder zu lange in solchen Stressreaktionen sind, dann verändert sich etwas in der Biologie unseres Körpers und auch in der Art und Weise, wie unser Nervensystem und unser Gehirn arbeitet. In so einer aktuellen Stresssituation passiert auf Nerven- und Gehirnebene Folgendes, dass wir vorübergehend in diese Überregung gehen. Das heißt, der präfrontale Kortex kann vielleicht nicht gut arbeiten und ein anderer Teil des Gehirns reagiert, die sogenannte Amygdala. Das ist der Gefahrenriecher unseres Gehirns. Das ist der Teil, der emotionale Reize verarbeitet. Und wenn die Amygdala aktiv wird, dann aktiviert sie in unserem Körper eine Stressachse, die sogenannte Hypothalamus, Hypophysen-Nebennierenachse, und wir schütten Cortisol aus. Auch vollkommen normal. Cortisol ist super, weil wir plötzlich ganz viel Energie zur Verfügung haben. Das Problem ist, dass viele Menschen, wenn sie zu lange oder zu oft in solchen Stresssituationen sind, dann verändert sich diese Stressachse. Das heißt, diese Erfahrung von, ich bin kurz im Stress, Cortisol fährt hoch und der Stress ist vorbei, Cortisol fällt wieder runter, das verändert sich insofern, dass viele Menschen einfach ständig im Dauerstress sind. Weil wir vielleicht morgens nach dem Aufwachen das allererste, was wir machen, aufs Handy zu gucken. Dann die erste E-Mail, die erste WhatsApp lesen und sofort sind wir in einem Arousal. Dann haben wir den ganzen langen Tag, den wir mit unglaublich vielen Impulsen verbringen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das habe ich hier, diese Dinger hier, ja, die Handys und dieses ständige, diese Impulse durch die digitale Welt verändern was in uns. Dieses ständige Dopamin, was ausgeschüttet wird. Jede E-Mail, jedes YouTube-Reel, jede WhatsApp, das ist ein kleiner Dopaminschuss, den wir bekommen. Und unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, mit so unglaublich vielen Dopaminausschüttungen pro Tag zurechtzukommen. Was diese hohe Menge an Dopamin macht, ist, dass in unserem Gehirn sich diese beiden Bereiche, über die ich gesprochen habe, der präfrontale Kortex und die Amygdala, die Aktivität verändert sich. Die Aktivität der Amygdala wird sensibler. Die ist einfach in einem deutlich leichterer erregbar oder der Grundzustand ist schon erregbarer. Und der präfrontale Kortex, der ja eine Fähigkeit, die er hat, ist die Impulskontrolle, der kann die Amygdala nicht mehr so gut runterregulieren. Und das sorgt dafür, dass wir durch diese leicht erhöhte Erregbarkeit unseres Gehirns auch immer eine leicht erhöhte Ausschüttung von Cortisol haben. So, und dann rauschen wir. Und das ist so ein Grund. Ein zweiter Grund ist einfach wahnsinnig viel Stress von außen zu haben, den wir handhaben müssen. Und wenn das beides zusammenkommt, also einmal das sensibilisierte Gehirn und dann diese hohe Menge an Stress, die manche Menschen erleben, sorgt das dafür, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir grundsätzlich deutlich mehr Cortisol ausschütten. Und dann kommen wir in eine zweite Ebene einer Stressreaktion. Das ist so, wo ich sage, das ist so der Grenzbereich. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Diese erhöhte Menge von Cortisol, die wir ausschütten, verändert die Struktur unseres Gehirns. Insbesondere verändert es Netzwerke in unserem präfrontalen Kortex. Manche Netzwerke beginnen sich aufzulösen. Das heißt, je nachdem, bei jedem ist das anders. Bei Suse kann es sein, dass es vielleicht Netzwerke sind, die für die Impulskontrolle verantwortlich sind. Bei Tim kann es sein, dass es Netzwerke sind, die sind für Kreativität verantwortlich. Bei manchen lösen sich in anderen Bereichen des Gehirns Netzwerke auf, die für Erinnerung verantwortlich sind. Also diese erhöhte Menge an Cortisol sorgt dafür, dass wir rein strukturell ein Gehirn entwickeln, das gar nicht mehr auf all die Fähigkeiten zugreifen kann, die wir einst hatten. Und auf einer Ebene des Geistes ist es so, dass wir dann natürlich manche Fähigkeiten verlieren. Wir werden vielleicht vergesslicher, wir können uns Dinge nicht mehr so gut merken, wir sind vielleicht weniger empathisch, wir sind nicht mehr so kreativ, wir können uns nicht mehr so empathisch in andere Menschen einfühlen. Und die Ursache dafür ist rein biologisch, das Gehirn verändert sich.
Das heißt dauerhaft, richtig?
Yes. Also ist alles, das sind Dinge, die sind reversibel, das ist das Gute, aber wenn du nichts dagegen tust, dann reden wir hier von einer dauerhaften Umstrukturierung des Gehirns oder einer dauerhaften Veränderung, dass sich bestehende Netzwerke auflösen. Also ich könnte jetzt noch viel tiefer gehen. Es gibt noch andere Bereiche, wie zum Beispiel der Hippocampus. Das ist der Teil des Gehirns, der für Erinnerung und für die Neuproduktion von Hirnzellen verantwortlich ist. Auch dieser Hippocampus verändert sich. Mhm. Und wenn wir jetzt die Ebene des Körpers anschauen, passiert Folgendes. Ich hatte über das Cortisol gesprochen und Cortisol ist so einer der Schlüsselbotenstoffe in diesem ganzen Konstrukt. Auf der einen Seite verändert ein dauerhaft erhöhtes Cortisol die Struktur des Gehirns und auf der anderen Seite beginnt es im Körper etwas zu verändern. Cortisol hat zwei wunderbare Eigenschaften. Erstens, es sorgt dafür, dass wir genügend Energie haben. Also Cortisol sorgt dafür, wenn es ausgeschüttet wird, dass wir Glukose verfügbar haben und die Glukose, also Zucker, sorgt für Energie. Zweitens, das Cortisol ist einer der wichtigsten entzündungshemmenden Botenstoffe in unserem Körper. Und wenn wir, also man kennt das, Menschen, die starke allergische Reaktionen haben, die bekommen Cortisonspray, das reguliert das Immunsystem runter. Oder manchmal hat man bestimmte Entzündungsprozesse, die man nicht anders eingefangen bekommt, dann ist so Cortison, das ist so ein Hammermedikament, was man bekommt, was dann Dinge schnell runterreguliert, also Entzündungsprozesse runterregulieren kann. Und jetzt überlegt euch mal, was passiert, wenn unser Körper die ganze Zeit zu viel Cortisol ausschüttet, passiert Folgendes. Für gewöhnlich reguliert das Cortisol unsere Immunzellen runter und sorgt dafür, dass weniger Entzündungen stattfinden. Wenn wir aber zu viel Cortisol ausschütten über einen zu langen Zeitraum, dann entsteht bei den Immunzellen eine sogenannte Cortisolresistenz. Das heißt, das Cortisol wird ausgeschüttet, aber die Immunzellen reagieren dann nicht mehr drauf. Das heißt, einer der wichtigsten entzündungshemmenden Botenstoffe unseres Körpers wird zwar weiterhin ausgeschüttet, aber der Körper bzw. das Immunsystem reagiert nicht mehr. Und in der eigenen Wahrnehmung sind das dann bei Menschen, die zum Beispiel ganz oft Erkältungen haben oder die Erkältungen sind viel länger oder du hast deutlich mehr Blasenentzündung oder irgendwelche anderen Entzündungsprozesse. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass dein Körper zu viel Cortisol ausschüttet, über einen sehr langen Zeitraum schon. So, und das ist so der Grenzbereich.
Ich darf kurz mal fragen. Klar. Also ich hätte jetzt verstanden, dass quasi, wenn ich zu viel Cortisol habe, also wenn dieser Stressbotenstoff, sagen wir mal, zu lange oder zu hoch vorhanden ist, ich dann quasi auch keine Entzündung mehr habe, oder? Oder ist es so, dass die Entzündungen nicht mehr vom Körper abgewehrt werden?
Also, was kurzfristig passiert, wenn du kurzfristig unter viel Cortisol bist, kann das tatsächlich sein, dass du vielleicht weniger Erkältungen hast anfangs, solange das Cortisol quasi noch rausgeballert wird und die Cortisolresistenz noch nicht begonnen hat. Also du kannst quasi vorübergehend durch Stress weiterhin sehr gut arbeiten, weil der Stress deinen Körper so ein bisschen im Zaum hält und sagt, komm, wir machen weiter, selbst wenn du jetzt dich gerade nicht so gesund fühlst oder wenn du eine kleine Erkältung hast oder dies oder das, wir machen weiter, schüttest viel Cortisol aus und das sorgt dafür, dass du dich weiterhin leistungsfähig fühlst. Das ist nämlich das Perfide. In dieser zweiten Ebene, über die ich gerade spreche, diese, wo wir schon am Grenzbereich sind, das ist eine Ebene, wo viele Menschen noch sagen, ich fühle mich voll leistungsfähig. Und zugleich ist der Körper aber schon an einem Punkt, wo wir so ein bisschen an die Substanz gehen. Und vielleicht, um nochmal kurz über Stress zu reden, das muss ja nicht nur etwas sein, wo man sagt, Stress muss ja nicht nur etwas sein, wo man sagt, oh, ich tue Dinge, die für mich anstrengend und stressig sind und ich habe gerade so ein schweres Leben und so eine schwere Beziehung und sonst was. Kann natürlich auch sein. Also wenn es richtig doof läuft, hast du ganz viele Stressoren, die du als unangenehm erlebst. Stress kann aber genauso gut bedeuten, du machst etwas, was dir wahnsinnig viel Spaß macht. Du sagst, boah, dieses Projekt ist so mega, ich arbeite einfach bis nachts um 12 dran und wache morgens um 5 aus und gebe wieder Vollgas und mache das über Monate und bist total beseelt davon. Und wenn du nur das vielleicht mal für 2, 3 Monate machst und dann wieder ein ausgeglichenes Leben führst, dann schafft dein Körper das auch zu kompensieren und wieder in Balance zu kommen. Wenn das aber eher zur Normalität wird, also zu wenig Schlaf, zu viel Stress, über die eigenen Grenzen gehen, dann gehst du irgendwann an deine Substanz ran. Und deswegen ist auch noch ganz wichtig, Stress muss nicht immer nur heißen, ist unangenehm, sondern Stress kann auch heißen, ich mache was mir richtig Spaß macht. Und das ist so die zweite Ebene, auf die wir kommen können. Und das ist eine Ebene, da erlebe ich, also ich arbeite ja viel mit Führungskräften, da erlebe ich Führungskräfte sehr oft, wenn ich von Führungskräften höre, dass sie merken, Mensch, ich bin öfter erkältet, ich schlafe nicht mehr so gut. Also was sind so Indikatoren für Cortisol? Das eine ist, der Schlaf kann sich verändern, das Verdauungssystem kann sich verändern, Menschen sind vielleicht ein bisschen öfter erkältet, das Gewicht kann sich verändern, insbesondere das Bauchfett. Das sind alles Indikatoren. Und was ich denen dann immer vorschlage, dass ich sage, macht einen Test, untersucht euer Cortisol. Ich gebe denen dann Dinge an die Hand, dass sie wissen, wie sie so einen Cortisol-Tagesverlauf messen können. Du kannst ganz spezifisch messen. Das erklären wir auch in dem neuen Buch sehr, 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 sehr einfach. Du musst noch nicht mal zum Arzt. Du kannst das von zu Hause aus machen. Und dann weißt du einfach, wie sieht es gerade aus mit meinem Cortisol. So, und dann gibt es noch eine dritte Ebene, nämlich wenn du zu lange in diesem Zustand bist, wo du das Gefühl hast, ich bin noch leistungsfähig, bist aber eigentlich schon also gehst so ein bisschen an die Substanz, dann kann es irgendwann geschehen, dass sich das insofern verändert, dass dieses Cortisol, wenn es zu lange zu hoch ausgeschüttet wird, also Es kann sein, dass das Cortisol dann wann runterfährt. Das ist richtig doof, weil dann hast du zum einen hast du noch nicht mal, also es wirkt ja sowieso nicht mehr entzündungshemmend. Ich erzähle euch gleich, was das Problem daran ist. Das Zweite ist aber, wenn du gar kein Cortisol oder ganz wenig Cortisol ausschüttest, was macht Cortisol? Es sorgt dafür, dass Glucose bereitgestellt wird. Das heißt, du hast keine Energie mehr. Du wachst morgens auf und bist einfach total platt. Das kann damit zu tun haben, dass dein Körper zu wenig Cortisol ausschüttet, dass Cortisol dann zu wenig Glucose, also zu wenig Zucker freisetzt. Das Gluco die Glucose, das Cortisol geht zur Leber, sorgt dafür, dass die Leber Glucose synthetisiert oder freisetzt und dann hast du Energie. Also das ist das eine, was geschehen kann. Und das zweite, was geschehen kann, und das ist dann richtig, richtig perfide, wenn diese entzündungshemmende Wirkung über einen zu langen Zeitraum verschwunden ist, dann entwickeln wir in unserem Körper etwas, das nennt man Silent Inflammation, stille Entzündungsprozesse. Die kann man mit dem normalen, klassischen Blutbild beim Arzt nicht so gut entdecken. Da brauchst du andere Tests, aber dann findest du sie sehr gut. Und was diese stillen Entzündungen machen können, ist beispielsweise dein Herz und dein Herz angreifen. Paul Ridker, einer der Wissenschaftler, die wir in dem aktuellen Buch auch zitieren, einer der bekanntesten Herzspezialisten weltweit, Harvard-Forscher, Harvard Medical School, er sagte, bei Entzündung ist es so wie mit dem Cholesterin, du spürst es nicht, aber es wirkt trotzdem. Und es gibt viel mehr Menschen mit erhöhten Entzündungswerten als mit erhöhten Cholesterin. Also Herz, Schlaganfall, Autoimmunerkrankung. All solche Sachen können dadurch begünstigt werden. Diabetes kann dadurch begünstigt werden. Und was richtig, richtig perfide ist, es kann etwas entstehen, das nennt sich Neuroinflammation. Wie der Name schon sagt, Neuro, das ist eine Entzündung des Nervengewebes. Und man weiß, dass jede Form von Parkinson, Alzheimer, viele Formen von Demenz kommen gemeinsam mit Neuroinflammation. Und wir wissen auch, dass manche Formen von Angststörungen und Depressionen auch mit Neuroinflammation assoziiert sind. Das heißt, wenn wir uns dieses ganze Bild mal anschauen, es kann sein, dass wir anfangs einfach nur viel Stress erlebt haben. Wenn wir das aber einen zu langen Zeitraum erleben, kann das in manchen Situationen zu Symptomatiken wie Angststörungen oder Depressionen führen. Und das erkläre ich in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, auch ganz oft, dass, weil ich das so wichtig finde zu verstehen, dass dieses ganze Thema mentale Gesundheit manchmal tatsächlich eine biologische Ursache haben kann. Weil Angststörung und Depression hat ja für viele Menschen eher noch so ein bisschen ein Stigma. Also wenn jemand, sagen wir mal, einen Herzinfarkt hat, ist es zwar schlimm, aber das ist ja für manche Menschen ist das ja wie so ein Abzeichen, ne? Der Tim hat so viel Gas gegeben, Herzinfarkt, ja, ne, das muss er sich ein bisschen schonen, aber es ist ja oftmals in der Außenwahrnehmung, ist das sowas wie schlimme Krankheit, der muss sich um sich kümmern, aber das ist ja in Anführungszeichen was Körperliches. Eine Depression oder eine Angststörung wird gerne aber assoziiert mit sowas wie mentaler Schwäche. Und deswegen erzähle ich das so explizit, um dieses Thema Mental Issues aus dieser Stigmatisierung rauszuholen, dass man sagt, naja, manche Menschen, bei denen ist es das Herz, bei anderen ist es vielleicht eine Autoimmunerkrankung, bei dritten ist es irgendwie das Nervengewebe. Und wenn es doof läuft und das Nervengewebe sich entzündet, dann kann man sowas wie eine Angststörung und eine Depression entwickeln. So, und wenn wir jetzt hier ganz unten sind auf dieser Ebene, wo ich sage, na, wir hatten ja einmal die gesunde Reaktion, dann der Grenzbereich und dann dieses, wo wir quasi schon im roten Bereich sind. Der rote Bereich ist das, worüber ich gerade spreche, dieses zu viel Cortisol über zu langen Zeitraum, stille Entzündungsprozesse im Körper und du bist auf einer geistigen Ebene, bist du an so einem Zustand, wo du quasi guckst, wie komme ich durch den Tag. Da bist du nicht mehr so der kreativste, beste Version von dir selbst, sondern du schaust einfach, wie schaffe ich es irgendwie durch den Tag zu kommen. So, und das ist so das große Bild, was wir immer oder was ich gerne aufmache, wenn ich mit Menschen in meinen Trainings oder mit Unternehmen zusammenarbeite, damit man erstmal so ein Big Picture bekommt, was eigentlich in uns passieren kann, um dann zu schauen, okay, wo kann man denn jetzt, wo wir ansetzen. Das war jetzt ein langer Monolog.
Ja, langer Monolog und gleichzeitig sehr aufschlussreich, wie ich finde. Jetzt überlege ich gerade, es wäre sinnvoll, wenn ich dieses Wissen habe, Und vielleicht noch irgendwo in einem gesunden Bereich unterwegs bin, vielleicht auch phasenweise mal in so einem mittleren Bereich, wo es schon mal stressig wird, aber definitiv noch weg bin von dem roten Bereich, wo ich schon irgendwo in Richtung Krankheit laufe.
Ja.
Wäre es ja sicherlich auch hilfreich, könnte ich mir vorstellen, so aus so einem Vorsorgegedanke heraus zu sagen, was könnte ich denn heute schon tun, um gut mit Stress umgehen zu können? Also, dass ich möglichst gar nicht in diesen roten Bereich reinlaufe, so ähnlich wie ich, keine Ahnung, körperlich fit zu bleiben, kann ich vielleicht Sport machen, ne? Also laufen gehen, Fitnessstudio oder was auch immer. Genauso gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, auf anderen Ebenen vorsorglich zu arbeiten, damit ich mit dem Thema Stress nicht in ungesunde Bereiche komme.
Darf ich noch eins vorher ansetzen, Tim? Also ich schreibe mir
Klar.
das auf mit mit der Vorsorge, weil mich würde total interessieren, wie man quasi selber merkt, dass es zu viel wird. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man in einer sehr stressigen Zeit ist, man ja auf so einen Funktionsmodus umstellt und man mitunter ja gar nicht realisiert oder wahrnimmt, dass es jetzt quasi zu lange zu viel wird. Also beispielsweise erlebe ich, dass mir Leute Dinge erzählen oder dass ich auch auf mich selbst rückwirkend gucke und sage, um Gottes Willen, was war denn da los? Ne? Also, dass man irgendwie nachts aufwacht und denkt, oh, ich muss noch was fertig machen oder noch aufschreibt dann oder derlei Dinge, wo ich dann in einer ruhigeren Phase denke, mein Gott, da warst du jetzt aber wirklich drüber,
Ja.
was ich aber in der Situation nicht merke. Also,
Ja.
hättest du so eine Idee, wie man irgendwie auf sich drauf gucken kann und sagt, ach, guck mal, ne? Also, naja, ganz klare Symptome.
Ja, also es gibt, im Grunde genommen gibt es mehrere Dinge. Das eine beschreibst du ja gerade, also die Beobachtung von sich selbst. Wie ist eigentlich mein Schlaf? Wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Wie reagiere ich, also wie schnell fahre ich aus der Haut? Es gibt aber auch so objektive Faktoren, Messfaktoren. Eine der besten, einfachsten, also zwei der einfachsten, ist tatsächlich sind diese HRV-Geräte, also diese Uhren, diese Herzfrequenzvariabilität messen. Da haben wir ein ganzes Kapitel zugeschrieben zur Herzfrequenzvariabilität, weil es eine wunderbare Erstindikator ist. Wie geht es eigentlich meinem Nervensystem? Wir haben hier im Nervensystem, haben wir, also in unserem autonomen Nervensystem haben wir so zwei Gegenspieler. Wir haben so das sympathische Nervensystem, das klingt zwar sympathisch, aber das ist das, was richtig aktiv wird bei Stress, so Angriff, Flucht, Starre. Ne, das ist dann richtig aktiv und dann gibt es das parasympathische Nervensystem. Und was man oft erlebt bei Menschen, die viel im Stress sind, ist, dass dieses herunterregulierende parasympathische Nervensystem nicht mehr so gut funktioniert. Und das kann man wunderbar messen durch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Herzfrequenzvariabilität ist die Fähigkeit unseres Herzens, die eigene Frequenz an Stressoren anzupassen. Beispiel: Wenn Tim jetzt aufstehen würde, er würde sich was zu trinken holen, dann geht sein Herzschlag hoch, weil er steht ja auf, er hat ja eine Belastung. Und wenn er sich wieder hinsetzt, so nach 30 Sekunden geht sein Herzschlag wieder runter. Es geht aber auch noch einfacher, wenn Tim einatmet, ist das ein leichter Stressor für das Herz. Und wenn er wieder ausatmet, dann, also das könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt euren Puls und alle, die zuhören, man kann ja mal seinen Puls messen. Also die zwei Finger an die Halsschlagader und dabei einatmen. Und wenn man genau darauf achtet, dann merkt man, dass durch das Einatmen die Herzfrequenz etwas schneller wird. Das hat einfach damit zu tun, dass sich der Raum, in dem unser Herz schlagen kann, dadurch, dass die Lunge sich ausdehnt, wird dieser Raum kleiner. Dadurch verändert sich quasi auch der Druck auf das Herz und dadurch, oder auf diesem Bereich, wo das Herz ist, und dadurch steigt die Herzfrequenz an. Und wenn wir ausatmen, wird es langsam, wird es wieder langsamer. Ist vollkommen normal. Und es ist aber auch so, dass unser Herz tatsächlich zwischen einzelnen Herzschlägen sich verändert. Also jetzt nicht so zack, also klopf, 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 klopf. Das wäre eine starke Arrhythmie, aber es ist so im Millisekundenbereich. Und man weiß, dass diese Fähigkeit, sich im Millisekundenbereich, also zwischen einzelnen Herzschlägen, dass diese Distanz ein bisschen unterschiedlich ist, das wird gesteuert durch unser parasympathisches Nervensystem. Und je schlechter es funktioniert, desto regelmäßiger schlägt das Herz. Das ist relativ paradox. Man würde ja denken, dass ein regelmäßig schlagendes Herz das gesündeste ist, was man haben kann. Aber tatsächlich ist es eher so, dass ein Herz, was sich immer so ein bisschen anpasst, und leicht unterschiedlich schnell schlägt, dass das viel gesünder ist. Das zeigt nämlich, dass das Herz in der Lage ist, sich an Stressoren anzupassen. Und diese Herzfrequenzvariabilität, die kann man sehr, sehr gut mit einer Uhr messen. Einer der besten Möglichkeiten ist, dass man sich bei Amazon oder irgendwo anders so ein Polar-Brustgurt oder sowas bestellt. Gibt es kostenlose Apps fürs Handy. Und dann kann man morgens nach dem Aufstehen regelmäßig einfach mal seine Herzfrequenzvariabilität messen. Warum ist das besser mit so einem Brustgurt? Weil der einfach eine viel, viel höhere Genauigkeit der Messung hat als so ein Armband. Und das ist so ein erster Indikator, wo man sehen kann, wie gut geht es eigentlich meinem Nervensystem. Und diese Veränderung in der Herzfrequenzvariabilität ist ein sehr guter Indikator. Bin ich noch im grünen Bereich oder ist mein System schon so sehr unter Stress, dass ich quasi oh, Entschuldigung, mein Handy ist gerade angegangen. Ich bin eigentlich im Webinar-Modus, niemand sollte durchkommen. Tut mir leid. Und diese Anpassung der Herzfrequenz an Stressoren ist unglaublich wichtig als Indikator, wie gesund ist mein Körper und mein
Ich
Geist.
dazu konkret eine Frage.
Ja.
Ich habe nämlich genau so eine App. Ne? Ich habe hier
Ja.
so ein
Welche
Apple.
hast du?
Ich habe eine Apple Watch und habe da drauf eine Otter-App, nennt die
Ja.
sich.
Ich
Und
kenne leider, weil ich keine Apple Watch habe, aber ja.
ich habe so eine, das ist direkt auf dem Display
Ja.
drauf, weil ich nämlich mal gucken wollte, was stresst mich denn oder wann bin ich denn
Ja.
gestresst. Und
Ja.
tatsächlich ist das so ein Gesicht und der sagt mir dann eben
Ja.
stetig oder gestresst oder so. Also gibt es quasi eine Zeit, wo man sagt, dass diese Herzfrequenzvariabilität quasi kritisch wird? Also beispielsweise, wenn ich jetzt 50% des Tages gestresst wäre, dann wäre das zu viel auf eine Dauer von 2 Monaten oder so. Also es ist jetzt rein hypothetisch.
Ich
Weil ich habe,
würde, ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde diese Uhren sind, also wenn du merkst, dass du da immer wieder hochgehst, also diese Uhren sind relativ ungenau, was das Messen angeht. Die sauberste Messung, also die Uhren sind im Grunde genommen dafür gut, dass sie dir quasi deinen Stressverlauf zeigen im Laufe der Zeit. Aber was du, und wenn du merkst, oh, ich bin da sehr oft sehr oben, sehr weit oben, dann würde ich mir tatsächlich so einen Brustgurt holen, weil was du im Grunde genommen brauchst, ist eine richtig saubere Messung, idealerweise morgens nach dem Aufstehen, die sich deine Herzfrequenzvariabilität in dem Ruhezustand anschaut. Also es gibt im Grunde genommen diese Wearables wie eine Uhr oder dieser Aura-Ring oder wie diese ganzen Geräte heißen, die sind super, weil sie dir quasi eine Rückmeldung geben, welche Phasen meines Tages erlebe ich gerade als stressig? Und daraus kannst du dann Rückschlüsse ziehen, wovon vielleicht weniger. Aber wenn du so richtig in die Tiefe schauen willst, dann brauchst du tatsächlich so einen Brustgurt. Damit kannst du viel genauer hingucken.
Das ist in meinem Fall, das ist jetzt hier eher fürs Lachen, aber wenn ich zu Hause bin und quasi kurz vor der Arbeit bin und noch die Dinge erledigt, die man so
Ja.
macht, Wäsche falten
Ja.
und so weiter, bin ich total gestresst und dann gelegentlich bei wirklich schwierigen Gesprächen gucke ich drauf und dann bin ich entspannt. Das ist ein
Ja,
bisschen,
um
sag einfach
ehrlich zu
so.
sein, also meine persönliche Meinung zu dem, also ich hatte auch mal so einen Ring, meine persönliche Meinung zu dem Ring ist, dass das ist ja hauptsächlich der Aura-Ring ist ja ein Schlafring. Ich bin ganz oft morgens aufgewacht und dachte, oh, heute war nicht so eine tolle Nacht. Und er sagt, hey, super geschlafen. Oder ich wache auf und fühle mich super und sagt, wow, ist aber eine schlechte Nacht. Meine persönliche Erfahrung, ich kann. Ein paar Menschen, denen geht es genauso, und dann gibt es wiederum Menschen, die schwören total auf diese Wearables. Der Goldstandard ist Brustband. Damit hast du eine richtig, richtig saubere Messung. So. Und die kosten ja, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Und die App dazu, was ich sehr empfehle, ist die Elite HRV App. Die ist meist kostenlos in der Grundversion. Da kann man schon relativ viel mit erreichen. So. Und wenn du
Aber
dann
ich meine,
merkst, wenn du da merkst, da ist es out of balance, dann wäre es ein, also wenn das ein guter Indikator, dann mal genauer zum Arzt zu gehen und zu schauen, ist da was?
Aber ich fand das mitunter sehr belustigend, wobei ich gestresst bin, wobei ich es nicht bin. Aber tatsächlich jetzt als Indikator finde ich das schon total hilfreich zu wissen, wo ist quasi ein Messwert auch, den ich erheben könnte, wenn ich das Gefühl hätte, ich merke mich, wann ich gestresst bin und wann noch,
Ja,
wann nicht.
also das ist das eine. Also die HRV ist hilfreich und was sich lohnt, ist den Cortisolwert anzuschauen. Das sind so zwei messbare Indikatoren, die sehr früh dir zeigen können, bei dem einen oder anderen System ist da was aus der Balance. Und das Gute ist, du musst dafür nicht zu einem Arzt gehen. Erstmal, du kannst diesen Cortisol-Tagesverlauf von zu Hause aus machen. Du kannst bei dem die HRV von zu Hause aus machen. Und was spricht noch dafür? Das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du merkst, Bauch wird mehr, wenn du merkst, mein Schlaf verändert sich, wenn du merkst, übrigens, es gibt eine Rückkopplung, das perfide ist, wenig Schlaf verändert auch dein Cortisol-Level. Also wenn du nur 5 Stunden pro Nacht schläfst, für mehrere Tage hintereinander, verändert das. Also wir haben einen Cortisol-Tagesverlauf. Das Cortisol sollte morgens weit oben sein und geht dann so langsam runter. Und was passieren kann durch wenig Schlaf, ist, dass dieser normale Cortisolverlauf, wie er so sein sollte, verändert sich signifikant. Manchmal ist es dann so, dass plötzlich das Cortisol abends hochgeht, was ungünstig ist, weil abends solltest du ja schlafen gehen, da solltest du nicht viel Cortisol haben und plötzlich viel Energie zur Verfügung haben. So, also regelmäßiger Schlaf und guter regelmäßiger Schlaf von mindestens 6,5 bis 7,5 Stunden ist ganz wichtig dafür, dass zum einen das Cortisol in einem sauberen Bereich bleibt und wir könnten da jetzt beim Schlaf noch viel tiefer einsteigen, sorgt auch ist ganz wichtig dafür, dass unser Gehirn sich von innen reinigt. Unser Gehirn reinigt sich während des Schlafs. Das ist der sogenannte, es gibt einen sogenannten glymphatischen Prozess. Der sorgt dafür, dass wir im Schlaf verändert sich quasi das Volumen unserer Zellen im Gehirn und zwischen den Zellen ist plötzlich mehr Platz für Flüssigkeit, die durchfließen kann, um die ganzen Schlackstoffe rauszutransportieren. Und wir brauchen das. Das findet nur im Schlaf statt. Wenn wir zu wenig schlafen, reinigt sich unser Gehirn nicht ausreichend. Dann kann es zu Ablagerungen kommen. Beispielsweise dem sogenannten Amyloid Beta. Und man weiß, dass Menschen, die zu viel Amyloid, oder sagen wir mal so, es gibt eine Korrelation von Demenzerkrankungen und hohen Ablagerungen von Amyloid Beta. So. Daher ist Schlaf so wichtig. Also zum einen Gehirn reinigen und zum anderen, um unser Cortisol-Tagesverlauf in einer guten Balance oder in einem guten Rahmen zu haben. Ja. Ist deine Frage damit beantwortet?
Ja, total. Obwohl ich mich gleichzeitig gefragt habe, wenn ich so an die ersten Jahre mit meinem Kind denke,
Ja,
da
klar.
habe ich definitiv viel zu wenig
Absolut. Absolut, aber da kriegst du was anderes. Jetzt schauen wir nochmal also auf die Fragestellung, was hilft denn? Nun, es gibt so ein paar Dinge, also es gibt so Interventionen, über die wir jetzt sprechen könnten. Was gibt es für Methoden, um mich zu stabilisieren? Aber es gibt auch Rahmenbedingungen. Wir haben, glaube ich, in unserem letzten Gespräch auch darüber gesprochen, wie wichtig dieses Gefühl von Verbundenheit ist. Und wenn du ein Baby hast, auch wenn dich das nur 3 Stunden pro Nacht schlafen lässt, aber in dem Moment, wenn du es auf dem Arm hast, macht das was in dir. In deinem Gehirn wird Oxytocin ausgeschüttet, ein Bindungshormon. Und weißt du, was das Oxytocin macht? Das Oxytocin legt sich auf die Amygdala, diesen Gefahrenriecher, und beruhigt die Amygdala. Also das Gefühl von Verbundenheit in stressigen Situationen ist ein wunderbares Gegenmittel gegen Übererregung. Ganz, ganz rein neurobiologisch. Ein Verbundenheitsgefühl sorgt für eine Ausschüttung von Oxytocin. Das Oxytocin legt sich auf die Amygdala beruhigt sich und eine geringere Amygdala-Aktivität hat eine geringere Ausschüttung von Cortisol zufolge, idealerweise. So, und das, also man kann ja jetzt, das, worüber wir gerade sprechen, hat ja zum einen so die Perspektive, was kann ich für mich tun? Man kann sich aber natürlich auch fragen, was kann ich als Führungskraft für meine Mitarbeitenden tun? Und wenn ich weiß, da ist viel Stress, kann ich schauen, wie kriege ich das Verbundenheits-, das Zugehörigkeitsgefühl bei uns im Team verbessert? Weil das auf eine ganz wunderbare Art und Weise auf die Neurobiologie jedes Einzelnen einzahlen kann.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen
auf... Ja, deine Frage von vorhin.
Meine Frage von vor gefühlt einer Viertelstunde.
Ja. So ungefähr. Danke, Timmy.
Noch mal einmal zurückkommen. Was können wir so vorsorglich für uns tun? Also wenn ich generell gesund bleiben, hat immer viel mit Fitnessaktivitäten zu tun, wenn es so körperliche Fitness ist. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, den Geist einfach, also das Stressniveau einfach zu senken, um durch zum Beispiel Achtsamkeitstechniken gibt es ja, ne? Also es gibt ja auch viel, aus der Achtsamkeitsforschung ist auch viel im Bereich Embodiment, also wie kann ich gut mit mir selber umgehen, da fließt auch viel aus dem Meditationsbereich mit rein, also ganz viele Techniken, die ich nutzen kann, um besser für mich in Stresssituationen mich selbst wieder beruhigen zu können und damit auch langfristig durch diese Übung, ähnlich wie beim Sport, mir auch so ein stressreduzierende Kompetenz anzueignen.
Ja, ja.
Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Stress bekommst du im zweiten Teil. Sebastian teilt auch konkrete Tipps zur Stressreduktion, die du sofort ausprobieren kannst. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.